Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, wir haben vor 3 Wochen mit dem Thema die göttliche Schöpfungsordnung begonnen. Heute haben wir Teil 3 und das ist der letzte Teil. Wir werden heute das Thema abschließen. Wir haben uns angeschaut, das sind 4 Beziehungsebenen, die die Schrift uns zeigt. Vater, Sohn, Gott, Jesus Christus. Die zweite Ebene haben wir Gemeinde und das Haupt Jesus Christus. Die dritte Ebene, Jesus Christus und der Mann. Und die vierte Ebene, Mann und Frau. Mit der ersten Ebene haben wir alle überhaupt gar kein Problem. Vater und Sohn. Die sind Bestandteil der Gottheit. Diese Beziehungsebene ist sehr vollkommen. Und wir als Christen finden das toll, wie uns die Schrift diese Beziehung beschreibt. Die Nichtgläubigen oder die Nichtchristen, die Atheisten, die sagen, okay, das ist eure Sache, interessiert uns nicht. Aber für die Christen, egal was für Intensität, was für eine Beziehung diese Menschen mit Gott haben, haben kein Problem mit dem Thema Vater und Sohn. Mit der zweiten und dritten Ebene, Jesus Christus als Haupt der Gemeinde, Jesus Christus als Haupt des Mannes, haben viele ein Problem, weil die ihren Willen Jesus Christus unterordnen müssen. Die göttliche Schöpfungsordnung, Ordnung bewirkt automatisch eine Unterordnung, egal in welcher Richtung auch immer. Deshalb haben sehr viele Menschen, auch die sich Christen nennen oder auch Christen sind und versuchen als gute Christen zu leben, in den beiden Beziehungsebenen ein Problem. Und das größte Problem ist in der vierten Beziehungsebene, wo keine von dieser Gottheit beteiligt ist. Es ist nur Mann und Frau. In der ersten Beziehungsebene haben wir beide Gott. In der zweiten, dritten einmal mindestens ist Jesus dabei. Da könnte man noch eventuell noch akzeptieren, dass man seinen Willen Jesus Christus unterordnet. Bei der letzten Ebene sind 2 Menschen. Und da wird es problematisch. Und da sind die allermeisten, sagen, irgendwo hört die Liebe auf. Und nicht dort fängt die Liebe an. Jetzt schauen wir uns das an, was wir letzte Woche, beziehungsweise in Teil 1 und Teil 2 uns angeschaut haben. 1. Korinther 11, 3. Das heißt, Christus hat Gott als Haupt über sich. Das sind die 4 Beziehungsebenen. Die zweite ist, lesen wir in Epheser 5, 23. Die Gemeinde hat Christus als Haupt über sich. Die dritte Ebene, der Mann hat Christus als Haupt über sich und die vierte, die Frau hat den Mann als Haupt über sich. In Teil 1 haben wir festgestellt, dass es in jeder Beziehungsebene ein Haupt und einen Ausführenden gibt. Also das sind immer 2 Parteien. In der einen Partei sind vielleicht auch mehrere Beteiligte. Bei der einen Ebene zwischen Christus und Mann, das sind nur 2 Beteiligte. In der Ebene 4 auch nur 2 Beteiligte. Aber in der Ebene 3 sehen wir die gesamte Gemeinde als eine Partei, die den Leib Christi darstellt und Jesus Christus ist das Haupt. Dann haben wir auch festgestellt anhand der Schrift diese Fragen behandelt, was ist der Unterschied zwischen dem Haupt und dem Ausführenden? Wir haben eine Beziehung und dazu gehören 2. Was ist zwischen der Unterschied zwischen den beiden Beteiligten? In der Wertigkeit gar keiner. Da soll keiner jetzt meinen, du musst dich mir unterordnen oder ich muss mich dir unterordnen, jetzt bin ich höherwertig. Das ist definitiv falsch. In der Funktion und in der Position, ja, das Haupt verkündet den Willen. Und wir haben auch gesehen, dass egal welches Haupt das ist, es geht immer um den Willen des Vaters. Ob das Jesus Christus ist als Haupt oder ist der Mann als Haupt, egal wer das ist, ist immer der Wille des Vaters, der verkündigt wird. Der Ausführende gehorcht diesem Willen. Die zweite Frage war, wie lässt sich die Beziehung zwischen Haupt und Ausführenden beschreiben? Das Haupt und der Ausführende sind gleichwertig. Das Haupt zwingt dem Ausführenden seinen Willen nicht auf. Das haben wir auch beim Vater gesehen und dem Sohn, bei dem Sohn und der Gemeinde. Und das gilt genauso bei dem Mann und bei der Frau. Das ist ja nicht so, dass auf einmal das Haupt ein Diktator und mit Gewalt seinen Willen durchsetzen möchte. Kann er gar nicht. Darf er nicht und kann er nicht. Er kann nur den Willen Gottes verkünden, aber er kann nicht den Willen Gottes mit Gewalt durchsetzen. Möchte auch nicht. So hat auch Gott gesagt, uns Jesus Christus gesagt, wer will, wir nachfolgen. Das Haupt kann die Funktion des Ausführenden nicht übernehmen und somit auch auf den Ausführenden völlig angewiesen. Auch in dieser Beziehungsebene, sie ergänzen sich. Keiner kann den anderen ersetzen. Weder der Ausführende das Haupt, noch das Haupt den Ausführenden. Der Mann nicht die Frau und die Frau nicht den Mann, genauso wie Vater und Sohn. In Teil 2 haben wir uns gemeinsam angeschaut, Gott, der Vater, ist der Urheber von allem. Der Gehorsam Jesu haben wir uns auch angeschaut. Jesu ist unser Vorbild. Er sagte, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Auch aus freien Stücken. Aber er hat seinen Willen immer dem Willen des Vaters untergeordnet. Dann haben wir uns die Ursünde angeschaut. Luzifer sagte, ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Das ist die Ursünde. Und mit dieser Ursünde haben alle Sünden angefangen. Und die sind der Ursünde gleich. Egal welche Sünde wir begehen oder die Menschen begehen, das gleicht der Ursünde. Warum? Die Menschen wollen nicht den Willen Gottes tun, sondern ihren eigenen Willen. Und so begehen sie die Sünde, egal wie man sie beschreiben und was diese Sünde für eine Ausdrucksform hat. Dann haben wir auch uns diese Fragen angeschaut. Besitzt der Mensch überhaupt einen unabhängigen, freien Willen? Wir haben festgestellt, der Mensch hat keinen unabhängigen, freien Willen. Der Wille des Menschen ist entweder dem Willen Gottes oder dem Willen des Satans untergeordnet. Das ist eine Einbildung. Der Mensch hat einen eigenen Willen und er kann so in einer neutralen Zone agieren, weder dem Willen des Vaters unterzuordnen oder dem Willen des Satans. Das ist ein Trugschluss. Der hat eine einzige Entscheidung zu treffen. Ich werde meinen Willen dem Willen des Vaters unterordnen oder dem Willen des Satans. Für diejenigen, die nicht bei dem Teil 1 und 2 dabei waren, das sind kein Brainstorming gewesen hier bei diesen Aussagen, sondern haben wir gemeinsam anhand der Schrift uns angeschaut. Die nächste Frage war, wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Zunächst einmal und vor allem durch Gottes Wort. Deshalb sind wir aufgefordert, mündige Christen zu sein und das Wort Gottes selbst zu studieren und kennenzulernen, damit wir auch nicht uns von jedem Wind verwehen lassen, nach rechts und links schaukeln lassen. Wenn einer sagt, ich habe eine Prophetie empfangen, dann heißt das, prüft es. Wenn wir aber das Wort Gottes nicht kennen, dann sagt man, Gott hat zu ihm gesprochen. Ob das Gott war oder der Satan, wenn wir uns nicht auskennen, dann glauben wir natürlich alles. Da haben wir auch einige Beispiele gehabt letztes Mal. Selbstverständlich auch vermittelt uns der Heilige Geist den Willen Gottes, aber immer in Übereinstimmung mit dem Wort. Die unmündigen Christen sind die Opfer im Endeffekt der falschen Propheten, weil sie alles glauben, was der Engel des Lichts ihnen durch diese falschen Propheten als Gottes Wille verkauft. Sie glauben alles. Im Mittelalter haben viele Menschen so gar nicht lesen und schreiben können. Sie haben keine Bibel gehabt. Und wenn einer ihnen was gesagt hat, was Gottes Wille ist, haben sie gesagt, ja, dann müssen wir es so machen. Was sind die Konsequenzen, Auswirkungen für mich, wenn ich mich dem Willen Gottes unterordne oder nicht? Das ist auch ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass wir bessere Menschen oder schlechtere Menschen werden. Es geht um Leben und Tod. mit Luzifer hat es ihn gekostet, dass er vom Himmel rausgeworfen wurde. Und wir werden auch später sehen mit Adam und Eva, die haben sich auch gegen die göttliche Schöpfungsordnung aufgelehnt, sowohl Adam als auch Eva. Und deshalb hocken wir alle hier und müssen wir uns mit vielen Sachen rumplagen, die eigentlich überflüssig gewesen wären. Aber das schauen wir uns nachher auch an. Ordne ich meinen Willen, Gottes Willen unter, so ernte ich für mich selbst die Frucht des Geistes. Also hier in diesem Leben natürlich werden wir die Frucht des Geistes ernten. Das haben wir uns auch angeschaut. Das ist eigentlich ja paradiesisches Leben, Leben im Himmel auf der Erde. Und werde diesen Leben, in diesem Leben viel Frucht bringen und zudem das Reich Gottes erben. Also es geht um Leben und Tod, nicht nur hier, natürlich das ewige Leben oder den ewigen Tod. Ordne ich mich dem Willen Satans unter, so ernte ich die Werke des Fleisches in diesem Leben. Schön sind sie alle nicht. Das ist ja wirklich ein höllisches Leben auf Erde. Das würde ich niemandem wünschen. Und werde das Reich Gottes auch nicht sehen, auch der ewige Tod. Wir kommen heute zu dem Teil 3. Die vier Beziehungsebenen, wollen wir uns das anschauen. Wie ich sagte, wir wollen auch natürlich alle drei oder vier Beziehungsebenen genau anschauen. Was war eigentlich der Auftrag immer und noch ist von dem Haupt an den Ausführenden? Bevor wir jetzt diese vier Beziehungsebenen durchgehen, wollen wir uns diese Aussagen auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Die erste Beziehungsebene, Gott Jesus, ist vollkommen, daran ist allein die Gottheit beteiligt. In den anderen drei Beziehungsebenen sind Menschen, die dabei als Beteiligte auch aktiv sind. Und die vierte habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, da ist die Gottheit gar nicht beteiligt, die ist die allerschwierigste natürlich. Der Satan hat nur ein Ziel, dass wir seinem Beispiel und nicht dem Beispiel Jesu folgen, indem wir uns der göttlichen Schöpfungsordnung widersetzen. Eigentlich mit dieser Aussage können wir sehr viel so rund machen. Alle Sünden, da kann man auflisten von Sündenarten bis morgen früh, wird man immer fertig. Aber alles fängt hier an und endet auch hier. Der Satan möchte eins erreichen, dass wir seinem Beispiel folgen und sagen, Gott, ich bin genauso wie du. Ich habe einen eigenen Willen, also deinen Willen gilt nicht für mich. Oder wir sagen, nein, wir folgen dem Beispiel Jesu. Wir wollen bei jedem Gedanken, bei jeder Handlung, bei jedem Satz überlegen, ist das jetzt Gottes Wille oder Satans Wille? Das könnte man gar nicht mehr reden, wenn ich, also ich denke an mich, wenn ich rede zwar wenig, aber auch bei den wenigen Worten, die ich sage, wenn ich überlege, bei jedem Satz, ist das der Wille Gottes oder nicht, wird schwierig. Aber trotzdem, wenn wir üben am Anfang, deshalb haben wir auch von Oliver letzte Woche gehört, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, schnell zum Hören. Wir müssen am Anfang natürlich üben, was wir sagen. Wir werden auch immer wieder uns tappen, was wir falsch gedacht haben, falsch getan haben oder falsch gesagt haben. Und langsam können wir das zu einem Lebensstil entwickeln. Welchen Auftrag hat Gott, der Vater als Haupt, seinem Sohn als Ausführenden gegeben? Jetzt fangen wir an mit der ersten Beziehungsebene, Vater und Sohn. Die Schöpfung des Universums und die Erhaltung des Universums. Wir lesen 1. Korinther 8, 6. Aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Also es ist durch Jesus Christus nicht nur das gesamte Universum geschaffen, sondern auch unser Leben heute existiert durch Jesus Christus. Also er hält das Universum nach wie vor zusammen. Das ist kein einmaliger Akt gewesen, geschaffen und jetzt funktioniert alles autark. Ist es nicht. Jesus Christus hält das Universum zusammen und hat unser Leben oder er hält uns auch das Leben. Der zweite Auftrag, die göttliche Offenbarung. In Offenbarung 1,1, so hat das Buch der Offenbarung angefangen. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Das ist sehr interessant, der allererste Satz. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Also auch da sehen wir, dass Jesus Christus von seinem Vater empfangen hat. Kommt alles vom Vater. Manchmal denken wir auch, Jesus Christus ist auch autark, Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist, alles sind Gott. Jeder macht, was er will. Irgendwo treffen sie sich wieder und die sind wieder gut. Da ist auch eine Schöpfungsordnung. Der macht nichts ohne den Vater. Und der weiß auch nicht alles, Jesus Christus. Klingt vielleicht ketzerisch, das gibt es da gar nicht. Ja. Die Jünger haben ihn gefragt, kannst du uns sagen, bitte, wann du wieder kommst? Er sagt, das weiß ich nicht, das weiß nur mein Vater. Wir sehen auch auf dem Ölberg, als er dort gebetet hat und Blut geschwitzt hat, hat sein Vater gefragt, ob er irgendeine zweite Option hätte, dass er nicht diesen Weg gehen muss. Er weiß, dass sein Vater viel mehr weiß als er. Deshalb fragt er. Aber hatte die Antwort bekommen. Es gibt nur den einen Weg. Vom Anfang an war nur der eine Weg, der vorgesehen war. Also enthüllt uns, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, das sehen wir hier auch nochmal sehr eindeutig, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Deshalb sandte Jesus seinen Engel zu seinem Diener Johannes mit der Anweisung, ihn die zukünftigen Dinge sehen zu lassen. Das ist auch ein Auftrag, der nur an Jesus erteilt wurde. Und er hat es weitergegeben. Und da sehen wir auch hier, dass immer der Wille des Vaters verkündet wird. Kein Haupt kann so nebenbei sich durchmorgen und eigenen Willen durchsetzen. Ob das Jesus Christus ist oder der Mann oder auch in anderen Bereichen, werden wir auch später sehen, keiner darf irgendwas seine Position, seine Funktion als Haupt missbrauchen und sagen, ja, ich kann jetzt bestimmen. Das Haupt kann überhaupt nichts bestimmen, was nicht vom Vater kommt. Und alles, was er bestimmt, was nicht vom Vater kommt, kommt vom Satan. Wir haben gesehen, es gibt keine neutrale, freie Zone. Und den dritten Hauptauftrag war das Heil. Wir lesen in Johannes 3,16, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wir gehen jetzt zu der nächsten Beziehungsebene. Ich versuche ein bisschen flott dabei zu sein. Wir kriegen dann später eine Rüge von der Clara, wenn der Kindergottesdienst fertig ist und wir nicht. Welchen Auftrag hat der Sohn als Haupt der Gemeinde gegeben? Wir sind in der zweiten Beziehungsebene. Das werden wir gleich gemeinsam studieren, aber vorher ist noch Folgendes wichtig. Die Gemeinde ist der Leib Jesu. In Jesus gibt es keinen Unterschied. Das müssen wir auch uns verinnerlichen, verstehen. Wir sind eine Gemeinde. Der Leib Christi ist natürlich nicht nur diese kleine Gemeinde, sondern die Gemeinde schon von Anfang an, wo Jesus seine Gemeinde gegründet hat vor 2000 Jahren und bis er wiederkommt und auf der ganzen Welt. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Glied und dem anderen. Das lesen wir in Galaterbrief Kapitel 3, die Verse 26 bis 28. Ihr seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Das ist die einzige Voraussetzung. Wir glauben an ihn und wir sind mit ihm verbunden. Und somit sind wir in den Leib Jesu eingetauft und sind Mitglieder an diesem Leib. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Von der Wertigkeit sind wir alle gleich, gibt es keinen Unterschied. Wir haben die Gaben, die sind unterschiedlich. Wir haben auch die Schöpfungsordnung. Aber von der Wertigkeit sind wir alle gleich. Auch der Heilige Geist macht bei der Zuteilung seiner Gaben keinen Unterschied. Ab und zu habe ich irgendwann vor Jahren mal gehört, ja, nur ein Mann kann ein Apostel sein oder nur ein Mann kann ein Lehrer sein oder nur ein Mann kann das sein. Das finden wir eigentlich in der Schrift nicht. Das ist eine persönliche, subjektive Interpretation. Wenn wir die Schrift lesen, wir haben vorhin in Galater Brief gelesen, dass kein Unterschied ist in dem Leib Christi. Und wir sehen bei der Zuteilung der Gaben das Gleiche. In Epheser, an die Epheser schreibt Paulus, Kapitel 4, Vers 7. Jeden einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben. Da wird hier nicht unterschieden, nur an die Männer oder nur an die Frauen. Jedem Einzelnen, die er in seiner Gnade schenkt. Die Gaben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Dann wird, wenn wir weiterlesen in diesem Brief, werden wir auch sehen, die verschiedenen Gaben. Der Heilige Geist bestimmt, wer, was, wann und an welchem Ort die jeweilige Gabe bekommt und für wie lange. Nun zum Auftrag der Gemeinde. Jesus Christus ist das Haupt und der Ausführende ist die Gemeinde. Was hat er für einen Auftrag an die Gemeinde? Das ist auch für uns, nicht nur für jeden Einzelnen persönlich. Wir als Gemeinde sollten wir auch erkennen, was haben wir für einen Auftrag von Jesus bekommen. Der erste Auftrag ist die Absonderung. Das haben wir sehr oft wiederholt in unseren Botschaften, weil das so elementar ist. Ihr seid nicht mehr von dieser Welt, ihr seid in, aber nicht von dieser Welt. Ihr wurdet herausgerufen. Wir haben den Auftrag, auch von Jesus Christus, die Menschen von dieser Welt oder aus dieser Welt herauszurufen. Gott kann seine Kinder in einer moralisch regierten Welt nur segnen und gebrauchen, wenn sie sich von folgendem absondern. Die Absonderung lesen wir in der Schrift, aber wovon, zeigt uns Gottes Wort auch. Als erstes vom Leben im Kompromiss oder in Tatgemeinschaft mit dem Bösen. Wenn wir in, aber nicht von dieser Welt sind, dann können wir nicht das Gleiche tun, was die Welt tut. Wenn wir uns irgendwo befinden, wo eigentlich nur Böses getan wird, dann müssen wir uns zurückziehen. Wir sagen, ja, wir sind in dieser Welt. Wenn Gott uns den Auftrag gibt, dort zu bleiben, und das ist äußerst selten der Fall, dann kann man sagen, okay, ich bleibe hier. Aber in aller Regel ist es so, ruft er uns heraus und sagt, ihr habt dort nichts zu suchen und vor allem nicht anfangen, Kompromisse zu machen oder das gleiche Üble mitzutun. Im 2. Korintherbrief 6,17 schreibt Paulus, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen. Es ist damit gemeint, sündigt nicht wie die Welt, rührt nichts Unreines an. Und die zweite Absonderung, von falschen Lehren. In dem Brief an Timotheus beschreibt Paulus das Thema sehr ausführlich und unterscheidet auch die zwischen den Gefäßen zu Ehre und zu Unehre und beschreibt die falschen Lehrer oder die falschen Propheten als Gefäße zu Unehre, die eine Irrlehre verbreiten. Das sind die Gefäße von innen heraus, Unehre breit machen. In Timotheus, 2. Timotheus 2,21 lesen wir, wenn sich jemand von Menschen fernhält, die ein Gefäß mit unreinem Inhalt gleichen, wird er ein Gefäß sein, das ehrenvollen Zwecken dient. Er steht Gott zur Verfügung und ist ihm, dem Hausherrn, nützlich bereit, all das Gute zu tun, das dieser ihm aufträgt. Das ist wichtig, dass wir uns auch von Irrlehrern fernhalten. Der Brief von Paulus an Timotheus ist sehr, sehr intensiv mit diesem Thema befrachtet. Er ermahnt ihn immer wieder, der Irrlehrer entschieden entgegenzutreten. Weil wenn wir uns andauernd Irrlehren anhören, irgendwann werden unsere Gedanken und auch unsere Seele von dieser Irrlehre durchsetzt und da können wir gar nichts mehr unterscheiden, was der Wille Gottes ist und was der Wille des Satans ist. Der zweite Auftrag ist Lob und Preis seiner Herrlichkeit. Und das ist auch ein elementarer Auftrag für die Gemeinde. Das dürfen wir überhaupt nicht unterschätzen. An die Epheser schreibt Paulus im 1. Kapitel, Vers 12, denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Der dritte Auftrag, Liebe und Einheit. Im gleichen Brief, Kapitel 4, Vers 3, schreibt Paulus, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren und das Band des Friedens. In Johannes 15,9 spricht Jesus, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Einen weiteren Auftrag haben wir, die Gläubigen zum Werk des Dienstes auszurüsten und zur vollkommenen Mannesreife zu führen. Das ist auch die Aufgabe der Gemeinde. Wir müssen die Gläubigen zum Werk des Dienstes zu rüsten. In Epheser 4 lesen wir weiter, zur Zurüstung des, der Heilige Geist setzt die Propheten, die Apostel, die Evangelisten, die Lehrer und die Hirten in die Gemeinde ein, um oder für oder zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Der nächste Auftrag ist die Verkündigung des rettenden Evangeliums. Wir haben uns mit dem Thema auch beschäftigt im vergangenen Jahr. Wie ist das jetzt? Wir versuchen uns jetzt mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, versuchen die Einheit im Geistes zu finden, die Liebe zueinander zu finden. Und wie ist das mit der Evangelisation? Das ist natürlich ein Auftrag der Gemeinde. Und wir sind in den Startlöchern. Reinhold hat vorhin erzählt, ich war noch nicht oben diese Woche. Die Bauarbeiten schreiten oben voran. Und wenn wir oben sind, haben wir ein bisschen mehr Platz. Und dann werden wir auch sehen, was unser Haupt Jesus Christus uns aufträgt, wie wir uns auch in diesem Bereich einbringen. Die Verkündigung des rettenden Evangeliums. Jesus sagt seinen Jüngern, Matthäus 28,19, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht hin zu allen Völkern, wir verstehen das natürlich auch so, nicht, dass wir jetzt auf einmal, wenn wir jetzt oben sind, alle unsere Jobs kündigen und in alle Himmelsrichtungen jetzt marschieren, zu allen Völkern. Dorthin, wo Gott uns eingepflanzt hat, haben wir den Auftrag der Evangelisation. Den nächsten Auftrag haben wir als Gemeinde, die Taufe. Apostelgeschichte 2. Die Verse 37 bis 39 lesen wir, als der Heilige Geist auf die Gemeinde gekommen ist und hat Petrus seine erste Predigt dort in Jerusalem abgehalten, lesen wir, dass die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Und dann haben sie ihn gefragt, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Da steckt viel drin. In jedem Vers, da kann man gar nicht eigentlich aufhören, über jeden Vers zu reden, aber da sehen wir auch hier, wie Jesus Christus die Seinen herausruft. Der siebte und letzte Auftrag von Jesus, also im Großen zusammengefasst und im Einzelnen natürlich im Detail, hat die Gemeinde sehr, sehr viele Aufträge, wenn man jeden Auftrag auch runterbrechen. Der siebte Auftrag, das Abendmahl. 1. Korinther 11, 26 schreibt Paulus, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und diesen Auftrag hat Paulus auch mehrfach behandelt. Jesus hat über das Abendmahl ausgiebig gesprochen, aber Paulus hat auch mehrfach an die Gemeinden geschrieben, was dieses Abendmahl bedeutet. An ihn denken, was er für uns getan hat. Wir machen das auch jeden Sonntag in einer verkürzten Form, am ersten Sonntag im Monat ein bisschen ausführlicher. Aber das schließt auch indirekt die Einheit und die Liebe innerhalb des Leibes auch mit ein. Wir gehen zu der dritten Beziehungsebene zwischen Jesus als Haupt und dem Mann. Da habe ich auch da und dort mal die Frage bekommen, ja, was hat eigentlich der Mann zu tun oder hat er keine Pflichten? Ist der Mann nur ein Haupt, steht da und verkündet den Willen Gottes und die Frau oder die Familie müssen dann rennen? Also der Mann ist auch hier als Ausführender. Wir sehen hier, Christus ist das Haupt und der Mann ist, in Anführungszeichen, der Knecht. Der muss hier einen Auftrag empfangen und auch ausführen. Als erstes Jesus nachahmen. 1. Johannesbrief 2,6 lesen wir, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener Jesus Christus gewandelt ist. In jeder Hinsicht Jesus nachahmen. Der zweite Auftrag, Respekt und Achtung der Ehefrau. Wenn er keine Ehefrau hat, dann hat er hier keinen Auftrag. Kann er blau machen. 1. Petrusbrief 3,7 schreibt Petrus, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Das habe ich nicht geschrieben, das hat der Reinhold auch nicht geschrieben. Wenn ich mal sage, das schwächere Geschlecht, dann wird man böse oder schief angeschaut, wieso? So steht in der Bibel, also wir können uns nicht aussuchen. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens genauso wie ihr. Also nicht, weil sie schwächer sind, werden Gottes Reich nicht erben. Sie werden genauso wie die Männer das Reich Gottes erben. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhöhung eurer Gebete nichts im Wege steht. Also da ist die Konsequenz schnell dabei. Wenn man den Auftrag nicht vernünftig ausführt, da braucht man gar nicht viel zu beten. erstmal aufhören zu beten, die Frau respektieren, achten und lieben und dann weiter beten. Der nächste Auftrag, die Ehefrau lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Viele Männer zumindest meinen, ich bin das Haupt, du musst auf mich hören. Ja, wenn sie will. Also das ist ja, der Mann steht da und sagt, du musst auf mich hören. Aber Jesus sagt, ja nur wenn sie will. Er spricht mit der Frau und sagt, du sollst auf deinen Mann hören. Aber der Mann hat nicht viel zu melden. Er kann nur Gottes Willen verkündigen, aber kann seine Frau nicht zwingen. Aber er muss sein Leben für sie hingeben. Jetzt wollen viele Männer keine Männer mehr werden. Er muss sein Leben für seine Frau hingeben und er kann sie nicht mal zwingen. Irgendwas auf ihm zu hören, in irgendeiner Art und Weise, er kann sie nicht zwingen. Aber sein Leben muss er hingeben für seine Frau. Ja, schwierig. Epheser 5, 25. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Und was hat die Braut gemacht? Hat die für die gesamte Menschheit natürlich das Werk vollzogen, sein Leben hingegeben. Und die Menschen, die sich herausrufen lassen haben, gehören jetzt zu der Gemeinde, da kann er sie nicht mal hier zwingen. Er hat das Leben, sein Leben für sie hingegeben und er kann sie nicht mal da zwingen. Er kann nur appellieren und bitten und sie anflehen, wie Paulus auch macht. Sag, ich flehe euch an. Macht das nicht. Und so ist es eigentlich auch der Auftrag an den Mann gegenüber seiner Frau. Er muss bereit sein, sein Leben für sie hinzugeben. Aber er hat nicht mal das geringste Recht, sie zu irgendetwas zu zwingen. Hoppla. Der vierte Auftrag ist Kindererziehung, wie der Herr es tut. Epheser 6, Vers 4 heißt es, und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf, in der Vermahnung des Herrn. Ja, viele sagen, ja, ihr sollt sie nicht reizen zum Zorn, aber zieht sie auf in der Vermahnung des Herrn und der Herr schlägt seine Kinder. Also ich habe noch nie gesehen, dass jemand sein Kind geschlagen hat, ohne dass das Kind zornig wird. Das ist aber ein anderes Kapitel. Wir waren letzte Woche auch in der Lab an mit Andreas Pohlmann. Wir haben das Thema auch ein bisschen ausgetauscht. Wie schlägt der Herr seine Kinder? Wir wollen das hier nicht vertiefen. Also ich habe noch nie gesehen, dass irgendwo vom Himmel irgendein Stock auf jemanden gekommen ist und jemand wurde mit dem Knüppel geschlagen. Aber das ist unsere Aufgabe. Jesus erzieht uns immer durch seine Liebe auch. Auch wenn wir vom Weg wegkommen. Wie sagte, das werden wir sicherlich irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten auch das Thema behandeln, wie schlägt Gott seine Kinder? Wie erzieht er seine Kinder? Und jetzt kommen wir zu dem letzten Auftrag oder zu der letzten Beziehungsebene zwischen Mann und Frau. Und ich hoffe, dass keiner hier Steine wirft. 1. Mose 2,18 lesen wir, und Gott, der Herr, sprach. Also ich habe geschaut, dass keine Steine hier rumliegen. Die haben wir nur im Treppenhaus, also da kann nicht viel passieren. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Ein Zitat von Reinhold Thalhofer, was hier sehr gut passt, das gehört natürlich nicht zu dem Vers. Die Frau soll den Mann ergänzen, nicht ersetzen. Also das ist eine fast direkte Übersetzung zu diesem Vers. Aber auf jeden Fall, die Frau ist als Gehilfin geschaffen worden für den Mann. Wenn man promoviert, hat man auch den Professor vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, aber seinerzeit hat mir auch mein Doktorvater gesagt, ich habe nicht zu Ende promoviert, nicht, dass jemand meint, ich bin ein Herr Doktor. Aber der hat mir gesagt, Sie machen das, ich helfe Ihnen nur. Sie müssen alles selber schreiben, ich helfe Ihnen nur. Das sehen wir auch vielleicht auch in der Schule, dass wenn eine Hausaufgabe den Kindern gegeben wird, dass der Lehrer auch sagt, du machst das, ich helfe dir. Aber der Vergleich ist vielleicht nicht unbedingt eins zu eins zu übernehmen. Aber jetzt wollen wir uns den nächsten Vers anschauen, in 1. Korinther 11, 3. Die Frau hat den Mann als Haupt über sich. Also da haben wir hier schon eine gewisse Ordnung. Deshalb passt der Vergleich mit dem Lehrer und Schüler nicht. Hier ist es eindeutig als Gehilfin und sie hat den Mann als Haupt über sich. Was das Haupt bedeutet, haben wir auch in der dritten Beziehungsebene gesehen, schon ein Vorgeschmack, was Jesus Christus dem Mann aufgetragen hat zu tun, dass er sein Leben für seine Frau hingibt, ohne dass er den Anspruch hat, sie zu irgendetwas zwingen zu können. Wir erkennen hier, dass die Frau nach der göttlichen Schöpfungsordnung eine Gehilfin ihres Mannes ist. Diese Gehilfin ist ihr Mann. Also da wollen wir uns anschauen, welche Eigenschaften diese Gehilfin hat. Als erstes, diese Gehilfin ist ihr Mann gleichwertig. Sie entspricht ihm, heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 2. Sie entspricht ihm. Und wir sehen auch an vielen, vielen Stellen in der Schrift, von der Wertigkeit sind sie gleich. Zweitens, Mann und Frau sollen sich einander unterordnen. Epheser 5, 21 lesen wir, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Wir werden auch sehen nachher, was heißt gegenseitig unterordnen. Ja, ich bin ein Haupt, ja, muss ich auch unterordnen. Wo die Gaben an deine Ehefrau gegeben wurden vom Heiligen Geist, da hat sie den Hut auf, da musst du dich unterordnen. Wenn sie natürlich mit den Gaben Unsinn betreibt, weil wir haben auch mal das Thema kurz abgestreift, Missbrauch der Gaben des Heiligen Geistes. Also da passiert auch sehr viel Missbrauch. Aber wir sprechen über die göttliche Schöpfungsordnung. Und in dem Bereich ist eine gegenseitige Unterordnung auch innerhalb der Gemeinde, ist eine gegenseitige Unterordnung ein Gebot. Die Frau hat sich in allem, das ist in Epheser 5, 21, die Frau hat sich in allem ihrem Mann unterzuordnen. Der Mann ist wiederum aufgefordert, sich seiner Frau in den ihr von Gott zugedachten Funktionen unterzuordnen, als Ausdruck des Respektes und der Achtung. Wir haben in der Beziehungsebene Jesus und die Gemeinde gesehen, dass bei der Zuteilung der Gaben des Heiligen Geistes kein Unterschied gemacht wird zwischen Mann und Frau. Da kann die Frau nicht die Gabe des Lehrens zum Beispiel haben und wir wollen uns ihre Gabe nicht unterordnen. Wir müssen uns gegenseitig unterordnen. Aber vom Grundsatz hier ist der Mann, das Haupt der Frau, das muss man verstehen, das ist A, bezieht sich auf die Ehe, aber auch innerhalb der Ehe werden wir auch sehen, dass auch innerhalb der Ehe gewisse Gaben für die Frau gibt und gewisse Gaben für den Mann. Und wo die Frau ihre Gaben hat, hat der Mann sich dort unterzuordnen. Wenn er sich in bestimmten Dingen nicht auskennt und die Gabe nicht dafür hat, kann er nicht der Obermeister spielen und immer den Ton angeben wollen. Hat gar keine Ahnung und er will immer noch Chef sein. Das geht natürlich nicht. Deshalb heißt es auch, ordnet euch einander unter. In der Ehe ist die Frau für ihren Mann unersetzlich. Ihr Mann ist auf sie völlig angewiesen. Er kann nichts ersetzen. Es geht nicht nur beim Kinderkriegen. Also das ist ja klar, er kann sie nicht ersetzen. Aber auch in dem Konstrukt Ehe, da gehört die Frau dazu wie der Mann. In der Welt gibt es andere Konstruktionen. Das ist aber nicht die göttliche Schöpfungsordnung. Im 1. Korinther 11 lesen wir: Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Denn gleich wie die Frau vom Manne ist, also ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Hier betont Paulus nochmal, dass der Mann ist nichts ohne die Frau und die Frau ist nichts ohne den Mann. Weitere Eigenschaft dieser Gehilfin: Sie überlässt ihrem Mann als Haupt den Auftrag der Verkündigung des Willen Gottes für die Familie und ordnet sich damit unter, da dieser eine geistliche Verantwortungs- und Leitungsfunktion hat, für die er vor Gott Rechenschaft ablegen wird. Wir haben in der dritten Beziehungsebene über den Mann, den Auftrag des Mannes gesprochen. Was muss er tun? Gottes Willen verkündigen, seine Frau lieben, er kann sie aber nicht zwingen. In dieser Beziehungsebene ist die Frau eher angesprochen. Sie bekommt den Auftrag. Und da muss sie hier, wenn sie in der göttlichen Schöpfungsordnung handeln und wandeln will, erkennen, dass der Mann eine Verantwortungs- und Leitungsfunktion in der Familie hat. Er wird Rechenschaft ablegen müssen. Wir haben das gesehen in der Schöpfungsgeschichte bei Adam und Eva. Gott kommt zu Adam und sagt ihm, nicht ihr, dass sie von diesem Baum nicht essen dürfen. Und nachdem sie und Adam beide sich gegen die göttliche Ordnung aufgelehnt haben, ist Gott als erstes zu ihm gekommen und gesagt: Adam, komm mal her. Warum hast du es gemacht? Ja. Er war vorher schon feige, statt seine Frau ist zu ihm gekommen und gesagt: Du, komm mal her, die Schlange hat mir erzählt, die Frucht ist super, lass uns mal essen. Statt er sagt: Meine liebe Frau, du hast dich jetzt verführen lassen, aber ich bin das Haupt. Ich bestimme hier, was Gottes Wille ist. Du hast mitgehört, Gott hat uns das und jenes gesagt. Das war seine Verantwortung. Benimmt sich wie ein kleines Kind. Ach so, hast du gesagt? Ja, dann essen wir mal halt zusammen. Und als Gott ihn zitiert hat, nicht sie, weil er ihm auch den Auftrag gegeben hat, der soll aufpassen in diesem Konstrukt Ehe. Er hat die Verantwortung. Adam, komm mal her, warum hast du davon gegessen? Benimmt sich wieder wie ein kleines Kind. Ja, sie hat mir das gesagt. Also, wenn man so ein Szenario sich vor Augen passieren lässt, würde man meinen, Gott hat ihm Eva als Gehilfin geschaffen. Ein anderer hätte vielleicht gesagt: Du hast diese Gehilfin gar nicht verdient. Die nehmen wir dir gleich weg. Er hat sie immerhin beieinander belassen. 1. Mose 3,9: Da rief Gott der Herr den Menschen, Adam, und sprach: Wo bist du? Er hat ihn zur Rechenschaft gezogen als erstes. Die letzte Eigenschaft, die wir hier behandeln wollen: Sie bildet mit ihrem Mann einen Leib, dessen Haupt Jesus ist. In Epheser 5, 31, 32 lesen wir: Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Das ist der Urtext, es ist nicht von mir. Die sind ein Leib. Wir haben vorhin in der zweiten Beziehungsebene das beleuchtet mit dem Leib als Gemeinde. Und jetzt erzählt uns Paulus von einem tiefen Geheimnis. Auf einmal ist Mann und Frau sind auch ein Leib. Ich habe diese Tabelle zusammengestellt für uns. Mit dieser Tabelle möchte ich auch das Thema abschließen. Kann man das lesen? Schwierig, gell? Okay. Ich werde auch vorlesen. Ich kann dir meine Brille leider nicht ausleihen. Ich habe oben diese Tabelle mit dem Titel versehen, das tiefe Geheimnis von Gemeinde und Ehe, was uns hier Paulus durchblicken lassen hat.
Ich versuche mal was.
Reinhold versucht, das ein bisschen größer zu machen. Und da können wir dann hin und her schieben, oder?
Ist besser jetzt?
Noch ein bisschen? Nach links? Und vielleicht können wir die Seiten ausblenden. Ja, nochmal nach links. Ein bisschen nach links schieben. Ne, andersrum. Ja, das geht schon, das geht schon. Okay. Ja, ich habe hier die verschiedenen Themen auf der linken Seite und dann die zwei Spalten. Gemeinde als ein Leib, das Haupt ist Jesus, und die Ehe auch als ein Leib und das Haupt ist Jesus. Der Leib bei der Gemeinde, so ist auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist, haben wir schon im 1. Korinther 12, Vers 12 gelesen. In der Ehe heißt es, in Epheser 5, 31, und die zwei werden ein Leib sein. Die Ehe ist auch ein Leib. Das Haupt, da haben wir auch in 1. Korinther gelesen, Jesus Christus. Und in Epheser 5, 21, schreibt Paulus, ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Beide, das zeigt uns auch, dass beide als ein Leib vor Jesus Christus mit Ehrfurcht sich unterordnen. Gleichwertigkeit haben wir auch gesehen, alle sind gleichwertig. Sowohl innerhalb des Leibes als die Gemeinde, als auch in der kleinsten Zelle in der Gemeinde, auch der Leib, der Ehe, sind beide auch gleichwertig. Gegenseitige Unterordnung lesen wir in Philipper 2, 3. Da schreibt Paulus, achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder soll das Gleiche tun. Jeder soll den anderen als höher achten als sich selbst. Und das bedeutet eigentlich gegenseitige Unterordnung. Wenn ich Johannes als höher erachte, da habe ich gar kein Problem, mich ihm unterzuordnen in den Bereichen, wo er die Gabe hat, die Fähigkeit hat, wir sagen salopp, wo er den Hut auf hat. Da muss ich mich unterordnen. Und genauso zwischen jedem Glied und dem anderen. Und bei Mann und Frau, sagt Paulus auch, ordnet euch einander unter. Unterordnung innerhalb des Leibes. In Hebräerbrief 13, 17 heißt es, hört auf die Leiter eurer Gemeinden und folgt ihrem Rat. Das zeigt uns auch, dass eine gewisse Unterordnung auch innerhalb der Gemeinde, innerhalb des Leibes, da sehen wir auch innerhalb des Leibes als Ehe, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. 1. Petrus 3, 1. Diese Ordnung, die auch eine gewisse Unterordnung bewirkt, wobei wir immer daran denken müssen, dass alle Glieder in diesem Leib gleichwertig sind. Keiner darf sich für höher erachten. Ganz, ganz wichtig. Dass man nicht sagt, ja, ihr seid nicht mein Gegenüber, weil ich ein Mann bin oder weil ich diese Gabe habe oder jene Gabe habe. Wir sind gleichwertig. eingesetzt von Gott, lesen wir innerhalb des Leibes in der Gemeinde, in Apostelgeschichte 20, 28, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die der Heilige Geist eure Aufsicht und Leitung anvertraut hat. Seid treue Hirten der Gemeinde, die Gott durch das Blut seines eigenen Sohnes für sich erworben hat. Also diese Leiter der Gemeinde sind vom Heiligen Geist eingesetzt. Das gleiche gilt auch für den Mann in der Ehe, ist auch von Gott eingesetzt. Wir lesen 1. Mose 2, 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen Adam und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Er hat nicht Eva angesprochen, hat den Mann angesprochen. Und er hat das seine Frau dann zu sagen und auch dafür Sorge zu tragen, dass seine Frau auch mitzieht. Weil das auch der Wille Gottes ist, dass die Frau auch in dieser Schöpfungsordnung lebt. Und diese Ordnung oder diese Leiter oder dieses Haupt ist eingesetzt. Allerdings, wie wir gesehen haben, nicht damit der Mann sagt, ja, ich bin das Haupt, ich bin eingesetzt von Gott, sondern das Haupt, der Mann, muss sein Leben für seine Frau hingeben und er wird aber auch für seinen Auftrag Rechenschaft ablegen müssen. In der Gemeinde lesen wir, sie, Gemeindeleiter oder Älteste, müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen. In Hebräer 13, 17. Denn sie sind für euch verantwortlich. Das ist mit einer Verantwortung verbunden. Wir sind gleichwertig, aber ich bin Ältester. Jetzt muss ich eigentlich Rechenschaft ablegen. Ja. Das ist ein Auftrag. Nicht damit einer sagt, ja, jetzt bin ich Chef, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich genieße eine Narrenfreiheit. Nein. Gott hat dir einen Auftrag erteilt und er wird auch von dir Rechenschaft verlangen. Macht ihnen das nicht zu schwer, also spricht hier vermutlich der Schreiber Paulus an die Gemeinde und sagt, macht den Ältesten das nicht zu schwer. Sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun und sie nicht als eine bedrückende Last empfinden. Dies würde euch nur selber schaden. Und in der Ehe lesen wir, in 1. Mose 3, 9, da rief Gott, der Herr, den Menschen, Adam, und sprach, wo bist du? Da hat ihn auch zur Rechenschaft gezogen. Gestern haben wir uns unterhalten, kurz Franziska und ich, und gesagt, ja, aber Eva auch, wurde auch zur Rechenschaft gezogen. Sie hat die Auswirkungen mitbekommen natürlich. Als erster ist Adam zur Rechenschaft gezogen worden. Warum? Hat auch Eva mit allen möglichen Flüchen, könnte man sagen, beladen, weil sie sich auch gegen die göttliche Ordnung aufgelehnt hat. Es ist nicht nur Adam, beide, Adam und Eva. Wäre das Haupt einigermaßen vernünftig gewesen, dann hätte er die Ehe und die gesamte Menschheit gerettet. Aber beide haben sich gegen die göttliche Ordnung aufgelehnt. Und hier möchte ich unser Thema beenden, dass wir dran denken, Liebe, Gleichwertigkeit, Auftrag, dass wir immer wieder dran denken, die Ursünde von Luzifer, später durch Adam und Eva, ist die gleiche bis heute. Die Menschen wollen sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Sie wollen bilden, sie haben einen freien Willen, der zwar nicht Gott untergeordnet ist, aber auch nicht dem Satan untergeordnet ist. Das ist eine Lüge des Teufels, der Verblender, der Verwirrer. Und da sollen wir darauf achten, wo wir uns befinden. Bin ich Mann, bin ich eine Frau, bin ich verheiratet, bin ich Mitglied im Leib Christi. Dass man immer dran denkt, diese Schöpfungsordnung, Vater, Sohn, Gemeinde, Jesus, Mann, Mann und Frau. Und was, wenn wir uns an dieser Schöpfungsordnung halten, was bewirkt das? Leben jetzt schon im Himmel auf der Erde oder, wenn nicht, wirklich Hölle auf Erde und am Ende das ewige Leben oder das ewige Verdammnis. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.